Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Wir nehmen jetzt auf.
Jesus Christ. Ich habe mir reingehustet. Entschuldigung.
Hallo. Tommy. Wie geht's dir, Tommy? Hi.
Ehrlich oder wie soll man sagen, gespielt?
Unsere Nachtschwärmer, glaube ich, schätzen unsere Ehrlichkeit. Also von dem her, ehrlich natürlich.
Okay, ich bin komplett im Arsch. Komplett.
Ihr merkst, du bist zurzeit wirklich sehr, sehr rastlos.
Ja, momentan ein bisschen eine rastlose Zeit. Ich komme gerade viel zusammen. Ich komme ja praktisch, also was heißt praktisch, ich komme direkt aus Tirol hergerast, um meinem Lichtblick der Woche, nämlich der Podcastaufnahme mit dir, entgegenzufahren. Ist gerade viel, ist gerade sehr rastlos, aber und dazu kommt schon, der November ist schon nicht so geil, finde ich, irgendwie. Der macht mich schon, der macht mich jetzt nicht depressiv, das erwartet mit dem wahrscheinlich nicht zu rasant umgehen soll, aber er ist so, meh. Und er ist halt jetzt so richtig kuschelig, mulmig, er ist so murmelig, er ist so,
Wobei ich finde, zumindest gefühlt, verhältnismäßig haben wir viele schöne Tage jetzt im November.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist ein bisschen das Umgewöhnen an das frühe Dunkelwerden. Ich glaube, das stresst mich einfach ein bisschen. Und viel Fahrerei in letzter Zeit, letzte Woche nach Deutschland und wieder zurück innerhalb von 3 Tagen. Jetzt Kuhstein hin und zurück innerhalb von 3 Tagen und dazwischen halt auch kaum Rast. Alles cool grundsätzlich, aber halt irgendwie viel gerade. Und bei dir?
Du, bei mir, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Weil wir sind im Büro, es ist niemand da. Es ist sehr finster eben, schon ab 5. Und ja, es ist doch unheimlich. Und ich bin unser Skript durchgegangen und habe schon auch für die nächste Folge, was eine sehr, sehr spannende Folge wird, das Skript nochmal durchgegangen und die Geschichte sozusagen überarbeitet ein bisschen. Und auf einmal habe ich an der Fensterscheibe was klopfen gehört.
Wirklich?
Ja, ohne Spaß. Und ich schaue halt natürlich sofort hin. Und genau in dem Moment ist irgend so eine Rakete explodiert. Also so eine, du weißt schon, eine Silvester-Rakete. Ja, ja, ja. Und dadurch hat es mich natürlich noch mehr geschreckt, weil es hell wurde, der Urknall war. Und ja, also das war irgendwie gerade so okay. Nichtsdestotrotz frage ich mich natürlich, was hat am Fenster geklopft?
Ja. Zu Recht. Also wir sind auch übrigens im 4. Stock.
Ja, also das war wirklich eigenartig gerade vorhin. Und deswegen war ich dann schon sehr froh, wie du mir geschrieben hast, ich bin gleich da.
Oh no.
Also, oh Gott sei Dank, weil es wird hier irgendwie sehr unheimlich.
Ja, aber ich muss zugeben, das Büro ist auf die Nacht schon, ich verstehe, dass das creepy ist. Es gibt unzählige Situationen, also es hat unzählige Situationen gegeben, wo ich irgendwie so am Abend noch da war und vielleicht Kopfhörer drin gehabt hat oder so oder halt abgelenkt war. Und dann ist unsere Putzfirma plötzlich gekommen, ich habe es nicht gehört, wie es reinkommen sind. Und erst, wie man wer auf die Schulter klopft hat oder irgend sowas. Also das ist schon creepy. Auf die Nacht ist schon echt creepy da.
Dem kann ich nur beipflichten. Und ich muss sagen, wahrscheinlich auch, weil ich mich mit der Geschichte eben so beschäftigt war. Vielleicht war ich auch so drinnen.
Ja, warst in the mood.
Vielleicht war ich in the mood. Aber nichtsdestotrotz, das Klopfen habe ich gehört. Also das war jetzt nicht irgendwas, was ich mir eingebildet habe. Dessen bin ich mir ganz sicher.
Dessen bin ich mir zu 99% sicher.
So ist es. Und apropos unheimlich, vielleicht jetzt ein kurzes Recap von Halloween. Weil Halloween war für uns ja schon wirklich ein Spektakel.
Crazy as shit. Halloween war arg.
Wir waren ja im Clio, der Tommy und ich, und haben dort Karten gelegt für die Leute. Und
sagen wir uns ehrlich, der Sebi hat Karten gelegt. Und zwar am laufenden Band.
Die Leute waren sehr begeistert und ich war selber auch ganz in meiner, ich sage jetzt nicht Rolle, weil es ist gar keine Rolle.
Na, du warst du. Ganz, ganz arg. Also so aus Transparenzgründen, ich bin zu spät gekommen, weil ich aus Deutschland direkt gekommen bin und finde vor ein wirklich wunderschön vom Sebi und Team gestaltetes kleines Zimmerchen, würde ich mal sagen, so ein abgesperrter Bereich und eine lange Schlange, die sie angestellt hat, um sie von Sebi die Karten legen zu lassen. Es war echt sehr, sehr schön zu beobachten, wie krass du in der Mood warst. War wirklich, wirklich sehr toll. Und ich bin draußen gestanden, habe dann geraucht und habe mich mit ein paar Leuten unterhalten. Und es war so lustig, weil nach und nach sind Leute rauskommen, die sich gerade von dir die Karten legen haben lassen und ihr Leben nicht backt haben. Weil du halt so on point warst und anscheinend, ich meine, ja, aber da halt einige sehr Wundepunkte, einfach sehr viele
präzise Vorhersagen.
So kann man es auch sagen. Präzise Vorhersagen gemacht hast. Aber die Leute waren echt durch den Wind. Ja, du hast da krassen Eindruck hinterlassen. Sebi hat performt. High Performer.
Danke, Tommy, du bist lieb. Aber überhaupt, ich war auch sehr begeistert von den Leuten, wie die das angenommen haben, wie interessiert die auch an unserem Format, an dem Podcast, an diesen okkulten Themen, sage ich einmal, waren. Und auch, dass unser Intro vor dem Kinofilm so gut angekommen ist, was ja auch so, ja, natürlich ist sowas immer, man weiß nicht, wie es ankommt. Also war schon schön.
Ja, aber wir sind beide sehr attraktiv.
Wenn du das sagst. Aber es war jedenfalls schön zu sehen, dass die Leute so begeistert waren. Und an der Stelle eben nochmal danke an das Clio, dass sie mit uns da kooperiert haben und das möglich gemacht haben, weil das war wirklich eine coole Erfahrung. Und deswegen auch an alle unsere Wiener NachtschwärmerInnen da draußen. Vom 15.11. bis 23.12., also genau jetzt in dieser Weihnachtszeit, ist im Clio täglich auf ihrer Dachterrasse so ein Punschen. Nämlich zwischen 17 und 22 Uhr kann man dort hingehen und bei schöner Aussicht punschen und unter anderem Kaiserschmarrn genießen und der Eintritt ist frei.
Geht schon, geht's punschen, jetzt.
Und wir werden sich auch das eine oder andere Mal dorthin schauen.
Ja, Kaiserschmarrn bin ich mit dabei. Bist du Rosinen-Fan?
Nein, ich hasse Rosinen.
Wirklich?
Ja. Also wirklich, Rosinen sind eine der wenigen Sachen, die wirklich ein No-Go sind. Also wenn es da drinnen ist, kann ich es einfach nicht essen.
Oh no. Ja, dann
nimm mal. Magst du Rosinen?
Ja, schon. Ah, Kaiserschmarrn, ja. Finde ich Rosinen schon ganz knackig. Warte, ich muss kurz in meine Soletti reingreifen.
Dieser Podcast enthält Produktplatzierungen. Nicht bezahlte, wohlgemerkt.
Ja, aber ich finde, Soletti muss man nicht bewerben, weil alle Alternativen zu Soletti sind nicht gut. Muss man schon einmal ganz ehrlich sagen.
Ja, da hast du recht.
Soletti-Alternativen sind wirklich nicht gut.
Das stimmt. Also zumindest hätte ich noch keine gegessen.
Entweder sie sind zu lätschert oder zu dick, zu dünn. Das geht sich alles nicht aus.
Das hat Soletti schon gut gemacht.
Soletti hat das richtig gut gemacht. Soletti, Hut ab.
Ich glaube, das ist ja auch so ein Produkt, oder? Das gibt es doch schon ewig.
Sei die Knabber. Und die Knabber
verdammt lang. Knabbermaus Tommy empfiehlt Soletti.
Absolut. Das geht immer.
So, liebe Nachtschwärmer, aber jetzt genug des Plauderns. Heute ist ja wieder soweit. Tommy, deine ganz besondere Folge nach unserem Halloween-Wahnsinn.
Juhu. Es ist Astro-Time.
So ist es. Dunkle Astrologie, die Sternzeichen und ihre Dämonen, geht in die nächste Runde. Und dieses Mal beschäftigen wir uns mit einem, ich finde, sehr faszinierenden Sternzeichen.
Nämlich, Sebi hat mir es vorhin nicht gesagt, was für ein Monat?
Wir sind ein bisschen im Verzug, also September bis Oktober.
Was? Na, da reagiert er nicht. Waage?
Yes.
Ja, sehr gut. Lass mich raten, die Waage will im Gleichgewicht sein.
Richtig. Und schon gut gesagt, sie will. Weil viele glauben ja immer, sie ist, aber sie möchte im Gleichgewicht sein. Da ist ein
und schafft es die Waage?
Immer wieder. Dazu kommen wir zum okay. Schluss, glaube ich. Aber die Sternzeichen Waage, wie du schon richtig erkannt hast, sind vor allem bekannt dafür, nach Harmonie, Schönheit und Ausgeglichenheit zu streben. Der verbundene Dämon mit der Waage ist jemand ganz Besonderes.
Nämlich
unsere erste wahrhafte sozusagen Dämonin.
Endlich.
Ja, und ihr Name ist Lilith.
Lilith, da klingelt es irgendwie. Warte mal, Lilith. Wow, in Diablo, in dem Spiel.
Das habe ich nie gespielt.
Ja, spiele ich gerade. Ich zocke gerade viel Diablo, ist eine der Endgegnerinnen Lilith.
Ah ja, tatsächlich wird Lilith auch sehr oft in verschiedenster Weise benutzt, also als Figur eben in Computerspielen, in mythologischen Geschichten, in Filmen, auch bei der neuen Sabrina auf Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina, spielt Lilith eine Rolle. Also die ist schon sehr bekannt und symbolisiert halt auch ganz viel. Darauf werden wir natürlich heute eingehen und ich stelle dir und euch da draußen wie immer auch noch den dazugehörigen Erzengel vor, zum Schluss.
Finde ich gut, dass wir uns unsere erste Dämonin haben.
Ja, ja. Voll. Freue mich
war
auch.
War zu männerlastig da.
Naja, man kann es ja auch positiv sehen, dass es nur so wenige Dämoninnen gibt, weil sonst das nur die Männer sind.
Ja, aber so eine Badass-Dämonin hat schon gefehlt.
Ja, und ich würde mal jetzt vorweggreifen und sagen, sie ist ja wirklich die Dämonin. Bam. Also nicht einfach irgendeine Dämonin, sondern die Dämonin.
Sehr gut.
Also Tommy, bist bereit für eine neue Runde Astro?
Ich bin sowas von ready für Lilith.
Sehr gut. Auch wenn es heute eine Plauderfolge ist, wie immer vorher unsere Triggerwarnung.
Trigger, Trigger, Trigger.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, lieber Tommy und liebe Nachtschwärmer, der Tommy knistert da die ganze Zeit vor sich hin.
Mit aber nicht so schlimm, oder?
Nein, nein, gar nicht. Aber ich sage, es ist so lustig, dir zuzuschauen, wie so ein Eichhörnchen.
Ja, weil ich ja nicht zu viel Aufregung da erzeugen will. Ich will ja so ein bisschen heimlich knabbern.
Ja, eh, das macht du eh gut. Also ich stelle dir und euch da draußen vielleicht jetzt mal ein paar grundlegende Infos rund um Lilith vor. In der Dämonologie ist Lilith nämlich eine einerseits faszinierende, aber auch teilweise beängstigende Figur. Ihre Wurzeln reichen viel tiefer als unsere bisherigen Dämonen, nämlich bis in die antiken Mythologien von Mesopotamien und der Sumerer. Dort wird sie als unheimliches Nachtwesen beschrieben. Die Sumerer übrigens gelten als einer der ersten Hochkulturen der Menschheit, die um 4000 vor Christus circa im südlichen Mesopotamien, also im heutigen Irak, ihre Blütezeit erlebte. Die Sumerer sind bekannt für ihre fortgeschrittenen städtischen Entwicklungen. Sie haben das Rad erfunden, die Keilschrift und führten das Konzept der Mathematik und Astronomie in die Welt ein. Man kann also durchaus behaupten, dass die Sumerer so eine Art Pioniere der Zivilisation sind. Ihre Erfindungen und Entdeckungen prägen bis heute unseren Alltag. Was schon krass ist, oder?
Krasse Macher.
Und besonders die Erfindung der Keilschrift kann quasi als eine Art Urvorlage der heutigen europäischen Schriften angesehen werden. Und auch die Erfindung der Bürokratie und künstliche Bewässerung.
Danke für nix so mehr.
Ich würde noch sagen, die künstliche Bewässerung kommt auch von Ihnen.
Ja, okay, wow.
Und wenn du, so wie du gerade oder ihr euch da draußen das nächste Mal also über die europäische Bürokratie beschwert, jetzt wisst ihr, wer dafür verantwortlich ist.
Danke für nix. Wo waren die geografisch verortet?
Irak.
Mhm.
Genau. Jedenfalls wird in diesen alten babylonischen und sumerischen Texten Lilith als Lilithu bezeichnet. In dem Wort findet sich die sumerische Wurzel Lil, was vermutlich mit so Windhauch übersetzbar ist. Weil sie wird auch als eine Figur dargestellt, die eben nachts durch die Wüste und Städte streift und Menschen vor allem in ihren Träumen heimsucht. Jetzt habe ich gleich ein Bild für dich, Tommy. Sag mal, was du da siehst.
Na gut, was sehe ich? Eine offensichtlich nackte Frau mit Krähenfüßen, leicht in der Luft schwebend, unter ihr zwei Löwen, flankiert von zwei Eulen. Sie hat Flügel, sie hat irgendwie in den Händen, die ein bisschen komisch geformt sind, hat sie zwei Stecken, weiß ich nicht, was das ist.
Ja, so Stäbe.
Stäbe? Okay, muss ich sagen, Stecken. Und sie hat irgendwas Kronenartiges auf.
Ja, richtig.
Ja.
Wie du vielleicht erkannt hast, zu unseren üblichen Darstellungen war das jetzt auch kein Gemälde oder ähnliches.
Eine Statue, oder?
Nein, es ist ein Terrakotta-Relief.
Natürlich, das würde ich als nächstes sagen.
Also du merkst schon, dass das eine sehr, sehr alte Darstellung ist, die eben weit zurückgeht. Es wird auch das Burney-Relief genannt, nach dem damaligen Besitzer, nämlich das war der Sir Sidney Bernard Burney. Bernard Burney, also das ist sehr schwierig. Aber es hat auch den Titel Königin der Nacht-Relief. Mhm. Das Ganze kann man übrigens im Britischen Museum bewundern.
Ah ja.
Und es zeigt vermutlich Lilith. Also man ist sich nicht ganz sicher, weil das eben schon sehr, sehr alt ist. Es stammt ungefähr aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Also man nimmt an, dass es sich um Lilith handelt, aber so ganz genau weiß man es nicht. Mhm. Und was du beschrieben hast, diese Krähenfüße und diese, ich sage jetzt mal, tierischen Elemente, das könnte schon so ein Hinweis sein auf eine ihrer Fähigkeiten, nämlich die Gestaltwandlung.
Ui.
Die deutsche Bezeichnung Lilith, also man schreibt es L-I-L-I-T-H, entwickelte sich über Lilithu und dann aus der hebräischen Benennung Lilith, aber ohne H in dem Fall zum Schluss. Jedoch ist auch hier die genaue Herkunft umstritten vom Namen, woher der deutsche Name Lilith wirklich kommt. Auf jeden Fall ist es so, dass die Dämonin Lilith nach sumerischer Überlieferung im Stamm des Weltenbaumes, welcher heiliger Baum vom Eridu genannt wurde, gelebt hat. Nachdem dieser jedoch auf Befehl von Inanas, war jedenfalls einer der größten sumerischen Göttinnen, auf deren Befehl wurde dieser Baum dann gespalten und sie ist in ein unbekanntes Gebiet geflohen.
Und los, sie da zu Hause verloren.
Kann man so sagen. Also das ist so die sumerische Version von Lilith. Mhm. Schauen wir uns aber mal an, wie Lilith mehr oder weniger heute oder im Laufe der Zeit verstanden wurde. Sie gilt eben, wie schon gesagt, als eine der ältesten Dämonen und zugleich als die erste Frau, die sich gegen das Patriarchat erhob.
Oh yes, girl.
Denn im Alten Testament und in der Kabbala, die Kabbala ist so, stellt so die mystische Tradition des Judentums dar, da wird Lilith als die erste Frau Adams dargestellt.
Was?
Mhm, die aus dem Garten Eden flieht.
Aber was mit Eva?
Kommen wir gleich dazu. Wir werden uns damit noch genau beschäftigen. Aber hier nur ein kurzer Gedanke. Wenn du das hörst, auch hier, sie war die erste Frau Adams und sie flieht aus dem Garten Eden. Wenn wir jetzt nur mal auf diese kurze Geschichte uns sozusagen besinnen, klingt doch recht ähnlich eigentlich wie die sumerische Version, wo sie halt in einem Weltenbaum gelebt hat, was so dann zu Garten Eden wurde, könnte man sagen. Mhm. Und auch hier ist sie geflohen. Ja. Also ich finde schon interessant, dass es da hier schon so Parallelen gibt zu der alten sumerischen Version, zu dieser eher, sag ich mal, eben jüdischen, mythologischen, christlichen Testamentsgeschichte. Denn was auch interessant ist, was die Bibel angeht, wird Lilith nur ein einziges Mal erwähnt. Und zwar heißt es, jetzt lese ich dir vor, im zerstörten Edom treffen sich Wüstenhunde und Hyänen. Die Boxgeister begegnen einander. Auch Lilith, das Nachtgespenst, ruht sich aus und findet für sich eine Bleibe. Das ist Jesaja 34, 14. Edom war übrigens so ein Ort, der dann auch dem Untergang geweiht war, so nebenbei.
Aber nicht der Garten Eden.
Nein, nein, das ist schon viel, viel später. Da sind wir schon viel, viel weiter in der Geschichte. Aber ich sage nur, interessant, in der Bibel kommt im Zuge des Garten Edens Lilith gar nicht vor.
Ganz kurze Side-Question, hast du jemals die Bibel gelesen?
Boah, stellenweise, ja. Aber ich könnte mich jetzt nicht konkret dran erinnern. Also die Grundstoryline ist mir natürlich bekannt. Aber sonst,
nein. Naja, nicht.
In der alten jüdischen Legende jedenfalls wird Lilith genauer behandelt. Dort ist sie, wie schon vorher gesagt, die erste Frau Adams und sie wurde, so heißt es, wie Adam aus derselben Erde oder demselben Lehm geschaffen.
Also nicht aus der Rippe.
Genau, da greifst du vor, richtig.
Entschuldigung.
Macht nichts. Aber das heißt vor allem, wenn du dir denkst, sie ist aus demselben Material geschaffen worden, sie war ebenbürtig. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass sie vielleicht dadurch Adam jetzt nicht wirklich als ihren Herrscher oder Beherrscher anerkannt hat. Mhm. Und das hat natürlich zu Streit geführt zwischen den beiden. Und Adam hat nicht nachgegeben und sich ganz klassisch als Herr im Hause positioniert. Daraufhin, laut dieser Mythologie, flieht Lilith aus dem Garten Eden. Adam geht dann zu Gott und erzählt ihm alles.
Petze, wirklich.
Ja, und wahrscheinlich auch nur die Hälfte, nämlich genau seine Version der ganzen Geschichte. Gott schickt jedenfalls Engel hinterher, die Lilith aufsuchen sollen und sie zurückbringen sollen. Lilith will aber nicht zurück und so wird sie, zumindest laut dieser Erzählung, mit einem Fluch belegt. Sie wird in einen Nacht- und Windgeist verwandelt, der auf der Erde umherirrt. Außerdem ist sie unfruchtbar und alle ihre Kinder würden sterben. Aus diesem Grund wird dann auch gesagt, dass Lilith aus Rache neugeborene Kinder tötet. Also ganz früher hat sie dieses Bild verkörpert von so einer Kindsmörderin, was aber vermutlich ein Erklärungsversuch war für diesen plötzlichen Kindstod. Richtig. Aber sie war auch schon damals dafür bekannt, schlafende Männer zu verführen. Also das war so das erste Bild, was man von Lilith hatte. Danach soll Gott, wie vielen bekannt ist, Eva aus der Rippe von Adam geschaffen haben, wie du schon richtig gesagt hast, Tommy. Und dadurch hatte Eva keine Wahl. Sie musste sich unterordnen, weil sie war ja ein Teil von Adam. Jetzt kommen wir zu etwas sehr Interessantem schon, finde ich. Ich habe dir ja erzählt, dass in der Bibel, was Garten Eden und so weiter betrifft, Lilith überhaupt nicht vorkommt. So, in der Bibel bei Genesis 1 bis 1 bis 2 und 3 wird ja die Schöpfung geschildert. Das Ganze ist in 7 Tagen passiert oder soll passiert sein, wobei die Menschheit in ihrer männlichen und weiblichen Erscheinungsform gleichzeitig als Bild Gottes erschaffen wird und das letzte Schöpfungswerk bildet. Und hier schon, das Wort gleichzeitig ist interessant, weil das ist für viele so ein Hinweis eigentlich auf Lilith.
Ja, weil gleichzeitig geht ja nicht, wenn sie aus der Rippe.
Richtig, weil gleichzeitig kann man auch mehr oder weniger mit gleichwertig übersetzen oder zumindest deutet es das an, weil wie du richtig sagst, wie kann man zwei Menschen gleichzeitig erschaffen, wenn die eine erst aus dem anderen geschaffen wird? Noch ein Hinweis, dass Lilith auch in dieser Geschichte ursprünglich vorkam, ist, dass in Genesis 2, 4 bis 3 und 24 diese Schöpfung eigenartigerweise noch einmal neu erzählt wird. Diesmal ohne diese 7-Tages-Zählung. Und Gott schafft dort zuerst Adam, dann die Tiere und zum Schluss die Frau aus Adams Rippe. Also hier ist eine andere zeitliche Abfolge. Logisch. Genau. Danach folgt dann diese Paradieserzählung.
Mit der Schlange hat sie sicher nichts zu tun, oder?
kommen wir auch spät. Du bist heute gut.
Ja, ich bin halt ein bisschen aufgedreht, das Mann.
Deine Gedanken sind schon richtig heute. Wie du gemerkt hast, diese inhaltliche Diskrepanz, weil es wird ja eigentlich die Schöpfung davor schon erzählt und dann noch einmal deuten, wie gesagt, sehr, sehr viele, dass da ein Teil entfernt wurde, nämlich jener von Lilith. Was ich mir ehrlich gesagt schon vorstellen kann, weil die Bibel, da wurde bestimmt das eine oder andere Kapitel entfernt, das der Kirche oder wem auch immer nicht gepasst hat. Also das ergibt schon sehr viel Sinn. Und komisch ist ja auch, dass sie dann plötzlich ja bei Jesaja wieder auftaucht, ohne dass sie davor oder danach wieder erwähnt wird. Und dass sie ja da auch als Nachtgespenst beschrieben wird, was ja wiederum auf diesen Fluch hindeutet. Mhm. Also das ergibt für mich schon alles, in meinem Kopf zumindest, so eine gesamte Geschichte. Gut, aber zurück zu Lilith und wie es weiterging. Lilith hat also dann das Paradies oder Garten Eden verlassen und wurde unter anderem mit diesem Unfruchtbarkeitsfluch belegt. Aber wie Lilith so ist, findet sie immer einen Weg. Und sie wollte unbedingt Kinder haben. Und dann heißt es, dass sie sich auf einen Pakt, Schrägstrich Beziehung, Schrägstrich Geschlechtsverkehr mit Satan, in manchen Versionen liest man dann auch einen dämonischen Dschinn, eingelassen haben soll. Alright. Denn dadurch konnte sie Kinder kriegen. Und so wurde sie zur Urmutter der Dämonen.
Bam.
Und in dieser jüdischen Mythologie werden Liliths Söhne als Inkubus, das kommt vom lateinischen Inkubare, für oben liegen, ausbrüten, bezeichnet. Und diese Mehrzahl Inkuben sollen Albträume verursachende nachtaktive Dämonen sein, die sich nachts mit schlafenden Frauen paaren, ohne dass die etwas davon bemerken. Und ihre Töchter wiederum, die daraus entstanden sind, heißen Succubus, also Mehrzahl Succuben. Und das sind wiederum weiblich besonders anziehende Dämoninnen und sozusagen das Gegenstück zum Inkubus. Bist du dabei, Tommy?
Ich bin arg dabei. Ich frage mich gerade, wie Sex mit dem Teufel war. Na, jetzt haben wir gerade echt gefragt, wie der Sex wohl mit
Diabolo und Satan war. Ach so, von Lilith und Satan war?
Ja.
Ja.
Ich glaube, gut.
Vermutlich.
Ich glaube, gut. Die wollte halt Gott richtig ganz auswischen.
Mhm. Bin mir nämlich gar nicht sicher, ob sie Satan, unter Anführungszeichen, gehen wir mal davon aus, dass es Satan war, dass sie ihn auch nur benutzt hat. Weil das wäre schon fix. Sehr tough. Also,
fix, 100%.
Ja, so wird es eh meistens dargestellt, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich glaube nicht, dass die tatsächlich
na, der eine Liebesbeziehung zum Sagen gehabt.
Nein. Naja, was auch sehr spannend ist, die Kinder von diesen Inkuben und Succuben, die sich ja wieder mit Menschen gepaart haben in der Nacht, diese Kinder sollen besondere Fähigkeiten in sich tragen und gelten als die ersten Magier und Hexen auf dieser Welt.
Du bist der Kind von denen.
Genau, also ich fand das recht spannend, weil wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, würde das bedeuten, dass eigentlich alle, ich sage jetzt mal, spirituell begabten Menschen theoretisch die Urenkel von Lilith sind.
Org.
Interessant war auch, was ich im Internet gefunden habe, bei so einer feministisch-theologischen Frauenbewegung, die hat dann das weitererzählt, also wie es weiterging mit Lilith. Dort heißt es dann, dass Adam Eva so Schauermärchen erzählt hat über Lilith, wie gefährlich sie ist und warum sie verflucht wurde und auch wieder hier natürlich nur seine Version der Geschichte.
Ja, damit es nicht irgendwie anfängt, sie aufzulehnen gegen ihn.
Richtig, das wird auch so dargestellt. Und eines Tages, laut dieser Geschichte, treffen sich Lilith und Eva. Sind am Anfang natürlich jetzt nicht sehr begeistert voneinander, weil Eva hatte natürlich Angst. Lilith ist ein bisschen genervt von ihrer unterwürfigen Art, sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber dann reden sie miteinander, erklären ihre unterschiedlichen Perspektiven und werden Freundinnen.
Das hat Adam wirklich verdient.
Fand ich irgendwie nett, darum habe ich es mitgebracht. Ja. Ist aber natürlich nur so eine neue Version. Grundsätzlich, wie du merkst, wird Lilith eher als finstere Gestalt dargestellt. Erst in der
aber findest du zu Recht oder zu Unrecht?
Ich persönlich finde zu Unrecht. Wobei ich schon glaube oder mir vorstellen könnte, dass da gerade nach dieser Flucht aus Garten Eden, wenn wir eben davon ausgehen, dass das alles so stimmt, dass da schon sehr viel starke Emotionen mitschwingen und dass sie am Anfang, glaube ich, schon auf Rache aus war. Verständlicherweise. Aber ob die Art und Weise dann so richtig war und wer weiß, was sie, also Menschen, ich kenne das ja auch von mir selber, wenn man so auf dem Rachemodus ist, da tut man manchmal echt Dinge, die einem
ja,
später leid tun oder die jetzt nicht die adäquate Lösung gewesen
wäre, ja,
sag ich mal. Also ich glaube schon, dass sie jetzt nicht eine verkannte Heldin ist, sondern sie ist vielleicht eher eine Anti-Heldin. Mhm. In der Renaissance allerdings und in den späten esoterischen Texten wird Lilith dann als eine mächtige und nicht zwangsläufig böse Dämonin beschrieben. Es wird nur gesagt, dass sie sich keiner Autorität unterwirft und die Dunkelheit als ihr Element angenommen hat.
Mhm.
In dieser Rolle, wie du es richtig erkannt hast, repräsentiert Lilith dann so einen kraftvollen weiblichen Widerstand gegen das Patriarchat, die Unterdrückung und ist diese Verkörperung von Eigensinn, sexueller Befreiung und überhaupt diese Freiheit von gesellschaftlichen Normen. Hier übrigens gleich mein zweites Bild. Das ist nämlich eine Darstellung von Lilith aus der jüdischen Mythologie.
Show me. Wow. Ja, schönes Bild. Wir sehen in diesem eine angezogene Frau in so, boah, ich würde sagen, so weiten...
So Kimono fast.
Ja, genau, stimmt. Stimmt, das hat generell was Asiatisches, finde ich, das Bild. So Kimono, bunter Kimono, crazy Haar, Kopfschmuck. Und hier wieder links und rechts sehr vermenschlichte Tierwesen.
Stellt sie praktisch schon als so Königin der Dämonen, also Urmutter der Dämonen
da. Mhm. Sie dürften irgendwie im Meer stehen oder im Wasser stehen. Also man sieht da Wellen unten. Ja, aber auf jeden Fall all in all eine sehr, gefühlt sehr asiatische Darstellung. Und halt umringt von Dämonen.
Richtig. Aber wie gesagt, ist keine asiatische Darstellung.
Spannend.
Ist jüdisch. So, lieber Tommy und ihr lieben Nachtschwärmer, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was über Liliths Geschichte und Herkunft mitgeben.
Was für Superkräfte hat sie denn?
Da kommen wir noch dazu. Aber das ist natürlich, wie gesagt, nur ein grober Überblick. Es gäbe zu Lilith sehr, sehr, sehr viel mehr zu erzählen. Aber ich habe es jetzt mal versucht, so überblicksmäßig zusammengefasst euch zu präsentieren.
Vielen Dank.
Und jetzt bist du gleich wieder gefragt, Tommy.
Uiuiui.
Jetzt kommen wir nämlich Schlag auf Schlag gleich zu Bild 3. Das ist übrigens eigentlich die berühmteste Darstellung von Lilith.
Also auf Bild 3 sehe ich eine sehr künstlerische Darstellung einer Frau mit langen rotblonden Haaren, würde ich sagen. Also schon leicht rötlichen Haaren, die von einer Schlange umschlungen wird, die sie, glaube ich, am Kopf packt.
Na? Schmiegt sich an.
Ah, sie schmiegt sich an. Also eine Schlange, die sich um sie windet, ihren Schambereich bedeckt. Sie ist offensichtlich nackt, falls das in der Art von Rolle spielt. Was dann Neues finde, sind die rötlichen Haare.
Ganz richtig, schön beschrieben, Tommy. Dieses Gemälde heißt auch Lilith und wurde vom britischen Maler John Collier gemalt. Der lebte übrigens so 1850 bis 1934. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf diese einzelnen Symboliken ein, die du eh schon alle gut genannt hast, prinzipiell. In diesem Werk wird Lilith auch als so eine verführerische und irgendwie auch vielleicht gefährlichere Gestalt, eben aufgrund von der Schlange und so dargestellt. Das ist natürlich tief mit ihrer symbolischen Bedeutung als Dämonin verbunden und auch als rebellische Urfrau verknüpft. Aber mal zur Figur an sich von Lilith. Also wie du richtig gesagt hast, auf dem Gemälde ist Lilith nackt, das auch ein bisschen dieses Selbstbewusstsein von ihr darstellen soll. Und sie hat so ein, wenn man da ranzoomt an ihr Gesicht, hat sie nämlich auch so ein leicht anmutendes Lächeln auf den Lippen, was auch wiederum so auf ihre natürliche Kraft verweist. Also sie ist sich ihrer Sache sehr sicher. Und die roten Haare, die dir sehr ins Auge gestochen sind, das rührt wahrscheinlich daher, dass man rote Haare damals ja sehr mit Hexen verbunden hat.
Okay.
Und deswegen hat man ihr die auch gegeben, weil sie ja auch als Schutzpatronin der Hexen gilt. Was ja total Sinn macht, wenn ihre Söhne und Töchter, aus deren Kinder wiederum Hexen und Zauberer entstanden sind, macht es natürlich Sinn, dass sie die Schutzpatronin ist. Dann kommen wir zur Schlange. Das ist, wie du richtig gesagt hast, eine große, sich windende Schlange, die sich eng um ihren Körper geschlungen hat, was an diese verschiedenen Rollen in ihren Legenden erinnert. Also auch wieder, natürlich ist die Schlange so ein Verführungssymbol, hängt in diesem Fall, also bei Collier, jetzt auch mit dem Sündenfall zusammen, weil im Garten Eden, jetzt kommen wir auf das, was du am Anfang gesagt hast, ob sie die Schlange war. Ja, das kann auch so verstanden oder als so ein Hinweis gesehen werden, dass vielleicht Lilith selbst die Schlange war oder zumindest in ihrem Auftrag gehandelt hat. Grundsätzlich wieder gesagt, dass das von Satan kam mit der Schlange. Aber in dieser Version eben spielt das so auf dieses Gerücht an, dass bei der Schlange tatsächlich Lilith dahinter gesteckt hatte.
Ja, und wer weiß, vielleicht war das schon irgendwie Manipulation von Lilith von Satan. Weißt du, was ich meine?
Kann eh sein, dass die haben also ja...
Lilith hat Satan manipuliert.
Ja, oder zusammengearbeitet oder wie auch immer, ja. Finde ich eh eine coole Version, wenn es so war, unter Anführungszeichen. Weil so als eine Art Rache ist es ja irgendwie eine gute Geschichte.
Eine gute Geschichte.
Auf der anderen Seite, wie ich länger drüber nachgedacht habe, war es ja fast auch eine Art Akt der Freundlichkeit irgendwie. Weil letztendlich hat dieser Apfel Adam und Eva ja aus diesem Konstrukt, aus diesem Traum, Acker, Garten, Eden, aufwachen lassen.
Stimmt.
Ich weiß gar nicht mal, ob das so Rache tatsächlich war, sondern ihnen eher Erkenntnis bringen wollte.
Beziehungsweise den Plan von Gott boykottiert.
Ich habe ihr auch die kurze Passage aus der Bibel mitgebracht. Ich lese sie dir jetzt vor. Also ein Auszug davon. Eva antwortete: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Die Schlange erwiderte, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Daraufhin wollte Eva verständig werden und aß die Frucht des Baumes und gab auch Adam davon zu essen. Da gingen beide die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Als Gott in den Garten kam, versteckten sie sich vor ihm. Daran erkannte er, dass sie die Früchte des Baumes der Erkenntnis gegessen hatten und verwies sie aus dem Paradies. Also klingt eigentlich gar nicht so paradiesisch. Mhm. Natürlich, damals habe ich nie so viel darüber nachgedacht. Aber im Grunde wird da ja gesagt, dass Gott gelogen hat, weil sie sind nicht
gestorben. Ich war parallel gerade darüber nachgedacht, warum die Geschichte so in die Bibel aufgenommen worden ist.
Mhm.
Weil lasst jetzt Gott nicht unbedingt im besten Licht dastehen.
Ja, und überhaupt, ich meine, man könnte jetzt darüber streiten, warum gibt es so einen Baum überhaupt in seinem Garten, wenn der verboten ist. Man könnte jetzt dann auch wieder sagen, ja, er wollte sie testen und darum hat er den Baum hingestellt. Aber ja, fand ich alles ein bisschen komisch. Kleiner Funfact übrigens, die verbotene Frucht wird ja oft als Apfel dargestellt.
Stimmt, aber Zwetschgen.
Nein, tatsächlich soll es eine Tomate gewesen sein.
Wirklich?
Und deshalb heißt auch in Österreich die Tomate Paradeiser. Das leitet sich nämlich von diesem Wort Paradiesapfel ab.
Org. Ja, Stauden hört sich halt nicht so gut an wie ein Baum.
Richtig. Wobei ich finde, weil die Tomate ist ja ein Nacht, also die Pflanze der Tomate, ist ja ein Nachtschattengewächs. Und ich finde, das gibt dem Ganzen sogar noch einen mystischen Twist.
Paradeiser. Stimmt das wirklich?
Ja, ja, das stimmt.
Org.
Glaubst du, ich erzähle dir dann so brühwarm irgendwelche Sachen, die mir so gerade einfallen?
Ja, aber es wäre eine gute Geschichte.
Es ist eine gute Geschichte, ja, es ist so. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, Tommy. Welche Fähigkeiten hat Lilith?
Welche Superkräfte?
Du nennst es Superkräfte, genau. Also, wie schon gesagt, Lilith ist eine sehr, sehr alte Dämonin, die enorme...
Hey, sag nicht alt.
Naja, doch, ist sie aber. Sie schaut ja nicht so aus. Dazu kommen wir auch. Warum? Sie ist sehr bewandert in dunklen Künsten und hat enormes Wissen in den verschiedensten Arten von Magie. Das heißt, theoretisch hat sie eine Vielzahl von Fähigkeiten, die mit ihr in Verbindung gebracht werden. Ich habe dir jetzt mal sozusagen drei Hauptfähigkeiten von ihr mitgebracht. Die erste ist sexuelle Macht. Lilith hat in vielen Legenden, genau wie ihre Töchter, die Sukkuben, eine besondere sexuelle Anziehungskraft. Allerdings entzieht sie, so heißt es, bei dem Akt die Lebenskraft ihrer Partner. Was sie vermutlich eben, und deswegen habe ich gesagt, sie schaut nicht so aus, all die Jahrhunderte überdauern hat lassen. Die zweite Fähigkeit haben wir schon kennengelernt. Es ist die Gestaltwandlung. Lilith wird die Fähigkeit immer zugeschrieben, der Gestaltwandlung, die kommt immer wieder. Sie kann ihre Erscheinung beliebig verändern, um ihre Opfer zu täuschen und oder zu verführen. Und auch die dritte Kraft haben wir schon gehört, zwischen den Zeilen, die Beherrschung der Traumwelt, Albträume zu verursachen und oder zu kontrollieren, was ihre Rolle als so eine Art nächtliche Bedrohung verstärkt. Das war's jetzt mal zu Lilith. Was sagst du ihr?
Super interessanter Charakter. Eine große, Enttäuschung ist ein Blödsinn, aber eine große Verletzung, die am Beginn steht und die halt... Ja, die ihre Zukunft irgendwie besiegelt hat und dann ihren Rachefeldzug startet.
Ist auf jeden Fall eine tiefgreifende Geschichte. Also mehr als wie bei unseren bisherigen Dämonen, sage ich einmal.
Stimmt, absolut. Also es geht auch viel weniger um direkte Gewaltauswirkung oder direkter Brutalismus, sondern halt einfach um die, was heißt einfach, für Manipulation.
Ja, und eben Auflehnung und gegen die Unterdrückung in jeder
Form. Absolut, was sie halt tatsächlich... Auch wenn das jetzt bitter klingt, aber extrem sympathisch macht. Also dieses Revolutionäre und dieses eigentliche total, es ist ja nicht einmal fortschrittliches Denken, sondern es ist halt so, das klingt jetzt so debattiert, so ein normales
Denken. Ja, und Selbstbestimmtheit.
Ja, genau, wir sind gleich, also was willst du von mir?
Genau.
Leave me alone.
Und auch schon ein gutes Stichwort.
Ah, die Waage.
Genau. Schon ein gutes Stichwort, wir sind gleich. Denn jetzt widmen wir uns mal dem Sternzeichen Waage an sich. Wir haben schon gesagt, Tommy, was glaubst du, wann sind Waage Geborenen? In welchem Zeitraum sind die geboren?
September.
Richtig, 23. September bis 22. Oktober. Mhm. Sie sind ein Luftzeichen, also genau wie du. Und sie wird von welchem Planeten, hast du ein Guess?
Der einzige sexuelle Planet, der meint wird, ist die Venus.
Und der ist auch richtig.
Wirklich?
Ja, ding, 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 hast du ganz gut gemacht, super. Ja, genau, sie werden vom Planeten Venus beherrscht.
Sexueller Planet.
Liebes, der Liebesplanet, ja. Sagen wir es so. Aber auch der Schönheit und der Harmonie.
Ist der Mars ein männlicher Planet?
Mhm.
Ah ja.
Der Planet des Krieges, klar.
Ist der männlich. Ach so, ja, stimmt.
Wie schon gesagt, Venus ist der Planet der Liebe, aber auch Schönheit und Harmonie. Die Waage wird weniger von diesem Liebe auch schon auch und von Schönheit und so weiter geprägt, aber vor allem von diesem Harmonieaspekt, der Venus zugeschrieben wird. Und Schönheit auch im Sinne oft von nicht nur äußerlicher Schönheit, sondern auch Ausgeglichenheit und Symmetrie. Das sind ja alles so Schlagwörter, die man mit der Waage als Sternzeichen verbindet. Schauen wir uns mal ein paar positive Eigenschaften an von den Waagen. Also die Harmonie ist ein starkes Bedürfnis bei Waagengeborenen und sie streben nach Frieden und sie schaffen auch Ausgleich. Also das ist eine große Stärke von ihnen. Das macht sie auch zu guten Mediatoren, also die Streit schlichten können. Und sie sind vor allem in der Lage, sich in unterschiedliche Perspektiven reinzuversetzen und diese in Einklang zu bringen. Wie so diese zwei Seiten der Waagschale, was ja auch schon in ihrem Symbol repräsentativ ist. Sie haben einen starken, ausgeprägten Sinn für Fairness und Gerechtigkeit.
Gut, das entspricht ja wieder so ein bisschen dem Lilith-Wesen.
Mhm, gut erkannt, genau. Sie streben immer danach, ein ausgewogenes Urteil zu fällen und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Du hörst schon, vieles, was Lilith sozusagen ausmacht, findet sich auch in der Waage. Dieser Aspekt zeigt sich in all ihren Beziehungen, also sowohl bei gesellschaftlichen, sozialen, beruflichen. Das zieht sich bei den Waagen durch ihr ganzes Leben durch, dieses Thema. Die Waage ist das analytischste Luftzeichen, könnte man so sagen, denn sie wägen stets die Vor- und Nachteile ab, bevor sie eine Entscheidung treffen. Negative Eigenschaften der Waage. Dieses Streben nach Balance und nach Harmonie kann natürlich auch zu Unentschlossenheit führen. Waagegeborene sollen dazu neigen, alle Seiten eines Problems so lange zu betrachten, dass sie dann auch manchmal Schwierigkeiten haben, eine klare Entscheidung zu treffen.
Also die sie nie für einen Netflix-Film entscheiden können.
Ja.
Oder wirklich. Was gegessen wird.
Beziehungsweise sie schauen sich jeden Film so genau an und lesen so viele Rezensionen, dass die Zeit dann eh schon verstrichen ist und man gar nichts mehr schauen will.
Also Recherchemaus ist.
Ja, auch. Dann dieser Wunsch nach Harmonie ist natürlich auch so ein Drang, Konflikte zu vermeiden. Sie sprechen oft unangenehme Themen nicht an, kehren viel unter den Teppich und das führt dann natürlich dazu, wenn dann so eine Kleinigkeit noch passiert und das Fass voll ist.
Übergeht.
Das, genau, übergeht. Also einer Mücke wird dann ein Elefant gemacht, weil in Wahrheit im Hintergrund schon sehr viel mehr mitschwingt, was sie davor nie gesagt und einfach runtergeschluckt haben. Und was man ihnen auch nachsagt, ist, dass sie ein bisschen immer so nach Bestätigung gieren. Die brauchen immer ein bisschen dieses, das hast du gut gemacht. Und das ist natürlich schlecht für ihr Selbstbild, weil sie sollten sich selbst genug sein und nicht irgendwie das von anderen bestätigt bekommen. Und wir haben jetzt schon viel gesagt und du hast schon gut erkannt, warum Lilith mit der Waage in Verbindung gebracht wird. Genauso wie Lilith es ablehnt, sich Adam unterzuordnen und Gleichheit fordert, das kann die Waage natürlich extrem nachvollziehen. Und daher passen sie, sage ich mal unter Anführungszeichen, energetisch sehr gut zusammen. Weil diese Themen Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit schwingen bei beiden einfach immer mit. Was sowohl bei Lilith als auch bei der Waage ist, sie sind sehr empfindsam auf diese Ungleichgewichte.
Also ja, Gerechtigkeit ziehen.
Genau, die reagieren schon fast instinktiv auf Dinge, die aus der Balance oder aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das ist fast so eine Art Superpower von der Waage. Die spüren das sofort. Dann dieser Wunsch nach Harmonie kann natürlich auch dazu führen, dass sie sich selbst verliert, um so einem Idealbild gerecht zu werden. Und das kann man auch stark mit Lilith in Verbindung setzen, die ja ebenfalls einem Idealbild, nämlich dem von Adam oder von Gott, nicht gerecht geworden ist, auch wenn sie das nicht wollte. Aber trotz allem wird das schon an ihr genagt haben, sage ich jetzt einmal, und hat letztendlich, wie du schon vorher richtig gesagt hast, ihre ganze Geschichte bestimmt, dass sie dem nicht gerecht geworden ist. Also beide, sowohl die Lilith als auch die Waage, haben hier mit einem Idealbild zu kämpfen, das sie nicht erfüllen können, vielleicht auch gar nicht sollen. Zusammengefasst könnte man also sagen, Lilith bringt die Waage dazu, nicht nur die schönen harmonischen Seiten des Lebens zu betrachten, sondern sich auch mit diesen verdrängten Emotionen und Konflikten auseinanderzusetzen. Die Waage strebt nach Balance im Außen wenn sie auf ihre innere Lilith, sage ich mal, hören, dann merken sie, dass es eigentlich um die innere Balance geht.
Wagen sind echt cool.
Wagen sind super cool.
Voll. Ja.
Noch so ein kleiner Side-Fact: In der Astrologie gilt Lilith als so eine Art schwarzer Mond. Das entspricht jetzt keinem realen Himmelskörper, aber ist so ein spezieller Punkt auf der Mondbahn. Also was ich irgendwie spannend fand, darum habe ich es mitgenommen. Ich habe dir auch noch so ein paar kurze historische Berichte in Bezug mit Beschwörungen auf Lilith mitgebracht, die ich gefunden habe. Weil Lilith ist eben seit Jahrhunderten eine mächtige Figur in der Magie und des Okkultismus. Und natürlich haben sich viele Magier, Hexen und Okkultisten an ihren Ritualen versucht, sage ich einmal. Und sie gilt als Symbol für diese verborgene Kraft der Weiblichkeit. Ein ganz bekannter Vorfall sind die Hexenprozesse von Salem. Und auch da gibt es eine Verbindung zu Lilith. Denn im Rahmen der Hexenprozesse von Salem, das war übrigens im Jahr 1692, gab es Berichte, dass einige dieser beschuldigten Frauen sich angeblich mit Lilith verbunden hätten. Ihnen wurde eben vorgeworfen, Rituale durchzuführen, um Männer zu verführen, magische Fähigkeiten zu erhalten und Kontrolle über ihr Schicksal zu erlangen. Lilith wird hier in diesem Prozess auch als Urbild der dämonischen Verführerin und als Schutzgeist der, unter Anführungszeichen, entfesselten Weiblichkeit verkörpert. Also diese Frauen waren ja dann Hexen und hatten eben Lilith als Schutzpatronin. Ganz witzig irgendwie fand ich auch, im 18. Jahrhundert, habe ich gelesen, erlebte Lilith in diesem okkulten Zirkel von Paris eine Art Wiederbelebung. Besonders unter den Adeligen und Aristokratinnen war Lilith sehr beliebt. Warum? Um Kontrolle und Macht natürlich in diesem sehr männlich dominierten Umfeld zu erlangen. Diese Frauen waren oft, wie man sich vorstellen kann, in streng reglementierten Ehen und gesellschaftliche Rollen gezwängt. Und bei Lilith suchten sie eben Kraft und Befreiung. Also auch hier hat sie wieder schon diese Symbolik des Ausbrechens. Es gab dann anscheinend so geheime Treffen in Salons, wo sogenannte Lilith-Beschwörungen durchgeführt wurden, ja, um größere magische Kräfte zu erlangen und Einfluss auf die männlichen Partner zu erhalten. Diese Rituale wurden dann, wie gesagt, als Lilith-Rituale bekannt und beinhalteten die Verwendung von Spiegeln und schwarzen Kerzen, sowie des wiederholenden Anrufen von Liliths Namen. Eine der bekanntesten Geschichten aus dieser Zeit handelt von einer jungen Herzogin, die angeblich eine sehr, sehr starke Verbindung zu Lilith aufbauen konnte und mit ihrer Hilfe ihre Position innerhalb des Adels festigte und enormen politischen Einfluss gewann. Es wird beschrieben, dass die Männer, die dieser Herzogin im Weg standen, mysteriöse Unglücke erlitten und oder politische Rivalen in sündige, also so sexuelle Skandale verwickelt wurden.
Wird gut passen.
Gut passen würde, genau. Aber in der modernen Hexerei, also heute, ist sie eigentlich sozusagen dem spirituellen Feminismus zugeschrieben und gilt als Symbol weiblicher Emanzipation.
Cool.
Lilith-Rituale werden oft bei Neumond oder bei Vollmond durchgeführt. Man sollte sie aber am besten zu Neumond rufen, da der Neumond eben Liliths kraftvolle Verbindung zur Dunkelheit repräsentiert. Weil da sieht man den Mond ja praktisch nicht, da leuchtet er nicht. Und jetzt gegen Ende, wie immer, Tommy, was kommt jetzt?
Wie es den Wagen die nächsten Monate geht, oder?
Das ist ganz zum Schluss, davor haben wir noch einen Schutzengel.
Ah, Schutzengel.
Das ist der Erzengel Jophiel.
Der Jophiel.
Besser gesagt die Jophiel, aber dazu kommen wir gleich. Die Waage ist ja nicht nur mit Lilith, sondern auch mit einem Erzengel verbunden. Und jetzt mal kurz, wer ist Jophiel? Also der Name Jophiel bedeutet göttliche Schönheit oder Schönheit Gottes. Und anders als bekanntere Erzengel wie Michael oder Gabriel, wird Jophiel in den Schriften seltener erwähnt. Deshalb habe ich vermutlich auch keine wirklichen Darstellungen von dem Engel, also keine alten Darstellungen von diesem Engel gefunden, sondern nur moderne Versionen. Aber Jophiel hat sich trotz allem in der religiösen und spirituellen Literatur stark etabliert. Jophiel wird manchmal als männlich dargestellt und lustigerweise gilt er auch als ein Bubenname und nicht als ein Mädchenname. Aber prinzipiell wird der Engel eher weiblich dargestellt. Hier habe ich auch ein Bild für dich.
Show me.
Unser letztes Bild für heute, Bild Nummer 4. What?
Bitte eröffnen Sie Bild Nummer 4. Sehr engelig. Eine unglaublich attraktive Frau mit großen, sehr klassischen Engelsflügeln, würde ich mal sagen, die auf der einen Seite eine Waage in der Hand hält und auf der anderen Seite eine leuchtende Glaskugel und ein weites, so ein bisschen Tunika-mäßig anmutendes Kleid.
Genau, und prinzipiell sehr symmetrisch alles.
Ja, true. Den Gleichklang.
Ganz richtig, Tommy. Ich bin heute begeistert von
deinem... Ja, ich bin halt, du hast mir halt.
Du halt bist richtig in der Astro-Mut,
ja, nämlich. Ja, voll. Heute ist cool. Schauen wir beim nächsten Mal, aber heute, genieße es.
Das freut mich.
Da bin ich voll bei dir.
In der jüdischen und christlichen Tradition gilt Jophiel als einer der 7 Erzengel. In religiösen Texten wird sie meist mit Themen der Schönheit, Harmonie und göttlichen Weisheit assoziiert. Also auch hier erkennen wir schon viele Schlagwörter, die auch der Waage zugeschrieben werden. Mhm. In einigen kabbalistischen Texten, also wieder von der Kabbala, wird ihr auch die Aufgabe zugeschrieben, das menschliche Herz und den Geist in Gleichgewicht zu bringen. Ebenfalls perfekt für die Waage. Das fand ich jetzt besonders spannend übrigens. Jophiel soll außerdem Adam und Eva nach dem Sündenfall aus dem Garten Eden begleitet haben.
Zu der Türsteher?
Mehr oder weniger, ja. Das hat Jophiel auch den Ruf eingebracht, dass sie so eine Art spirituelle Begleiterin ist. Mhm. Und hier hatte ich so einen Gedanken, ich finde es eben, wie gesagt, sehr interessant, dass sowohl Engel als auch Dämonin der Sternzeichen Waage so viel mit dieser Paradiesgeschichte zu tun hat. Stimmt. Beide Seiten nämlich. Und da dachte ich mir, wer weiß, vielleicht hat Jophiel damals ja sogar auch Lilith bei der Flucht begleitet oder geholfen, sodass die irgendwie
verbunden sind
und somit auch mit dem Sternzeichen Waage beide verbunden sind. In der modernen Esoterik und Engelskunde wird Jophiel jedenfalls als Engel verehrt, die dabei hilft, die innere Schönheit zu entdecken und Seele, Herz und Hirn in Einklang zu bringen. Zudem ist Jophiel übrigens die Beschützerin der KünstlerInnen.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum Abschluss, Tommy, zu dem kleinen astrologischen Ausblick für die lieben Wagen.
Ich lehne mich mal zurück.
Weil jetzt wird es wieder heftig für dich.
Ich lehne mich zurück.
Ja, liebe Wagen, bis Ende 2024 steht die Venus, also euer beherrschender Planet, im Fokus und verstärkt so ein Bedürfnis nach Harmonie. Gleichzeitig kommt aber Pluto in euer Sternzeichen. Pluto wiederum steht für so allumfassende Transformation, beziehungsweise auch für die Schattenseite, also Dinge, die wir gern eben unterdrücken oder verborgen halten. Und wie man sich vielleicht denken kann, diese Kombination kann zu sehr intensiven Erkenntnissen führen. Das heißt, die Wagen bekommen einen sehr klaren Blick, einerseits auf sich selbst, aber auch vor allem auf die Dinge und die Menschen in ihrer Umgebung. Was nicht immer angenehm ist, kann man sagen. Also wenn man alles immer so klar und deutlich sieht, das ist nicht immer gerade nett. Aber natürlich wichtig trotzdem. Und in Bezug auf Beziehungen und Liebe ist deswegen Ende 24 ein idealer Zeitpunkt, um bestehende Partnerschaften, ich sag mal unter Anführungszeichen, zu optimieren. Also so Veränderungswünsche und Bedürfnisse konkret anzusprechen. Und auch für die Single-Wagen wiederum ist es ein guter Zeitpunkt, sich auf neue Verbindungen einzulassen. Warum? Weil diese vorhin erwähnte Klarheit natürlich den Vorteil bietet, dass man Dinge und Menschen erkennt für das, was sie wirklich sind. Und die Wagen können so nach ihrer Art ganz realistisch abwägen, ob eine Person, ein Jobangebot oder was auch immer Sinn für sie macht, beziehungsweise ob sie das in ihr Leben lassen sollen. Im beruflichen Bereich wird Anfang des neuen Jahres sich einiges bei den Wagen verändern. Jupiter kommt dann in ihr Sternzeichen und beeinflusst die Karriere mit so unerwarteten Wendungen. Aber allgemein kann man sagen, ist der Beginn von 2025 mit vielen Umstellungen für die Wagen verbunden, die aber auch die Chance bieten, unter Anführungszeichen echte Harmonie in ihrem Leben zu fördern. Aber nur, wenn die Wagen auf ihre innere Lilith vertrauen und sozusagen den Mut aufbringen, auch notwendige Gespräche anzugehen über Probleme. Ja, und abschließend, liebe Wagen, bleibt offen für neue Erfahrungen, wie ihr es eigentlich immer seid. Vertraut euch, eurer Dämonin, eurem Erzengel und aber vor allem traut euch selbst mehr zu. Denn ihr werdet immer wieder die Balance finden, die ihr sucht. Warum immer wieder? Weil man muss bedenken, dass kein Zustand von Dauer ist. Die eine oder andere Waagschale wird halt immer wieder ein Stück nach oben, ein Stück nach unten oder sich dann wieder angleichen. Das ist ganz normal und macht das Leben ja aus.
Wunderschön.
Habe ich mir extra für euch überlegt, Wagen, dass ich das so
wirklich
abschließe.
Wirklich wunderschön abgeschlossen. Vielen, vielen Dank. Und es erinnert mich an eines meiner eigenen Lieblingszitate. Am Ende geht es immer aus.
Stimmt, ja.
Ja. Lilith finde ich cool. Ich habe das eh schon mal gesagt. Ich finde halt, gerade bei diesem ganzen Astro-Wahnsinn, finde ich halt die Geschichten so toll. Und unabhängig davon, jetzt, ob ich dran glaube oder nicht, finde ich es einfach sehr schön hergeleitet und höre dir irrsinnig gern zu, wenn du das erzählst. Kann mich da durchaus drin verlieren. Also vielen, vielen Dank für die großartige Geschichte, ihr Wagen da draußen. Ihr habt es eh gehört, ihr habt noch einiges zu tun dieses Jahr. Aber vergesst es am Ende des Tages auch nicht, euch ein bisschen zu entspannen. Und alles wird wieder gut. An dieser Stelle gern der Aufruf einmal an die Wagen unter unseren Nachtschwärmerinnen. Slidet einmal in unsere DMs. Mich würde interessieren, ob der Sebi da die Dinge auf den Punkt bringt, ob sich jeder wiedererkennt in den Beschreibungen von ihm. Und wie immer gehört das letzte Wort dem Sebi. Danke und Bussi.
Danke, lieber Tommy. Ich habe mich heute auch schon sehr auf die Folge gefreut, weil Lilith eben so facettenreich ist und so sympathisch eigentlich wirkt. Und auch sehr mächtig ist. Ich bin gespannt auf unser nächstes Sternzeichen. Wir freuen uns übrigens an der Stelle wirklich über all die Nachrichten, die wir erhalten, vor allem auch aus Deutschland gerade im Moment. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid wirklich super und das bedeutet uns einfach die Welt. Und deswegen nochmal danke an der Stelle. Und ich würde sagen, wir blasen die Chakrakerze aus und freuen uns auf nächstes Mal.
Pussy Papa.